Jetzt spreche ich mit Lars von Disrupt, beziehungsweise Capulcio. Also Disrupt heißt das Buch, Capulcio ist die Gruppe, die das geschrieben hat. Und ich wollte mich mit dir über Sprachassistenten unterhalten. Sprachassistenten ist ja ein Teil von Computern, Laptops, Handys. Vielleicht kannst du es erstmal beschreiben, was das überhaupt alles beinhaltet, dieses Wort Sprachassistent.
Ja genau, das ist jetzt irgendwie gerade total in Mode, auch wegen Weihnachtsgeschäft, weil Amazon unter anderem, die sind gerade Marktführer, solche Dinger raushauen, die man sich zu Hause ins Wohnzimmer stellt, ist also eigentlich nichts anderes als ein Lautsprecher mit hochsensitiven Mikrofonen bestückt. Und egal, ob man gerade in der Küche ist oder auf dem Bad, man kann mit diesem Ding sprechen. Und die Idee ist, dass sozusagen permanent, das ist die Grundbedingung für jegliche Sprachassistenz, man muss mit dem Netz verbunden sein, denn Sprachanalyse ist relativ komplex. Da wird also ständig mit anderen Sprachmustern aus einer großen Musterdatenbank verglichen. Und das funktioniert nicht, wenn man das nur lokal auf dem Rechner hat. Also muss man mit dem Netz verbunden sein. Das ist auch einer der gewünschten Nebeneffekte. Und also ich kann mich mit diesem komischen Lautsprecher von Amazon zum Beispiel, kann ich permanent sprechen, die hören immer zu. Und immer wenn so ein Codewort kommt wie Alexa, so heißt das bei Amazon, dann hört das Dingen zu und versucht irgendwelche Suchen, die ich habe, ich brauche ein Hotel, ich brauche ein Taxi oder sonst was, zu erkennen und will mir assistieren. Genau. Und die Idee ist, diese Assistenz sozusagen permanent zu machen, dass wir also ständig mit entweder per Smartphone oder mit solchen Geräten, die auch irgendwo in Autos mittlerweile verbaut sind, dass wir also ständig uns assistieren lassen. So ist ein bisschen die Idee.
Auch Alexa hört wahrscheinlich immer zu, auch wenn sie nicht angerufen wird. Genau. Aber das ist ja mal wieder eine ganz tolle Erfindung, die Welt braucht. Das ist quasi so eine Fernbedienung für Google und Licht an, Licht aus kann sie vielleicht auch noch. Aber ja gut, es ist fancy und modern, aber braucht man sowas?
Nee, genau. Braucht man nicht, aber es ist ganz interessant, dass jetzt gerade sozusagen mit Nachdruck und mit Macht versucht wird, das in den privaten End-User-Markt sozusagen reinzudrücken. Die Werbekampagnen laufen so, dass dann Kinder irgendwie ganz begeistert sind, dass man, ohne dass das Ding irgendwann genervt ist, permanent nachfragen kann, irgendwas Alexa fragen kann und schon kriegt man Antworten. Braucht natürlich kein Mensch, aber die Idee dahinter ist, man will diese Mensch-Maschine-Relation immer enger machen. Und wenn ich auf einem Laptop oder sonst wie nur mit einem Browser anfange zu googeln und sozusagen Fragen ans Netz zu stellen, dann ist das sozusagen eine Interaktion, die wird immer nur von mir gestartet. Die Idee von den Sprachassistenten ist aber, dass sie sich so nah an uns ranwanzen, dass sie sozusagen auch von sich aus uns Tipps geben. Hör mal, ich weiß, wie du sonst immer nach Hause fährst, da ist jetzt ein Stau, achte auf das und das. Oder hier, ich merke keine Aktivität, ich kann dir folgende Freizeitaktivitäten vorschlagen. Also das Ganze soll nicht mehr nur so in so einem Kommandomodus, wir tippen den Computer an und er soll was für uns tun, sondern die Relation wird so eng, dass die Maschine auch uns ansprechen kann, uns Tipps gibt und dass wir eigentlich mehr und mehr daran gewöhnt werden, dass wir ohne diese Assistenz gar nichts mehr machen.
Ja, wenn ich zum Beispiel Google nutze, was ja sowieso schon fragwürdig ist, aber dann kriege ich immer noch so ein paar Angebote irgendwie zu meiner Suchanfrage. Was sagt mir Alexa alles, wenn ich jetzt sage, such mir ein Hotel?
Ja genau, das ist ein bisschen undurchsichtig und das bleibt ähnlich wie beim Google-Algorithmus auch. Wir wissen ja nicht, warum in folgender Sortierung die Suchergebnisse kommen. Aber ich habe natürlich beim Googlen am Bildschirm oder ich kann natürlich auch guten, besseren Gewissens andere Suchmaschinen benutzen. Da habe ich auf jeden Fall immer eine Option. Ich habe Auswahl. Und bei dieser Sprachassistenz wird natürlich niemand zuhören, wenn der vierte oder fünfte Sucheintrag sozusagen von Alexa vorgelesen wird. Also das ist sozusagen was sehr Promptes und der Kampf um die obersten Plätze, welche Antwort wird als erstes genannt, der ist sozusagen noch viel, viel engführender, also der ist noch viel stärker entbrannt. Also die Lenkungsfunktion, die eine Suchmaschine sowieso schon hatte, ist bei einem Sprachassistenten noch viel enger, weil in der Regel wird man nur das erste Ergebnis abwarten und mit dieser Information sozusagen antworten und neue Kommandos an den Sprachassistenten abgeben.
Ja, Sprachassistenten brauchen zur Spracherkennung auch Sprachdatenbanken. Wo kommen denn die her und was wird denn noch alles mit diesen Sprachdatenbanken gemacht?
Ja, das ist relativ gruselig. Wir haben also, erstmal kommen sie von uns. Die kommen sozusagen von mitgeschnittenen Telefonaten. Wir kriegen das zum Beispiel mit, dass wir häufig, wenn wir in Warteschleifen sind, bei Anrufen, dass dann gesagt wird, zur Qualitätsverbesserung des Dienstes wird das und das und das aufgezeichnet, es sei denn, Sie sind dagegen. So, damit gibt es schon mal eine ganze Reihe Sprachmustern. Es gibt von vielen, vielen Callcentern gibt es Sprachmusterdatenbanken. Google hat natürlich eine der größten, das ist der Vorteil von Google. Amazon hat aber sozusagen am frühesten diese Sprachassistenzentwicklung nach vorne gepusht und ist sozusagen im Moment mit 70% Marktführer. Google hängt so mit 23% hinterher. Das heißt, in der Regel sind das nicht nur Sachen, die aus dem Sprachlabor von Angestellten irgendwie eingesprochen wurden, sondern es sind mehr und mehr unsere Alltagsdinge, die wir ins Smartphone oder sonst wo sprechen. Und die Auswertung hat mittlerweile Züge angenommen, die tatsächlich einen eher erschrecken lassen. Und deswegen würden wir auch eher dazu aufrufen, diesen künstlichen Mitbewohnern da sehr, sehr kritisch gegenüberzustehen. Also ich weiß nicht, ob sich noch irgendeine Zuhörerin erinnert, ich glaube 2015 war es da, als ein Lufthansa-Pilot sich selbst umgebracht hat, aber in die Alpen geflogen ist und direkt noch 150 Leute mit in den Tod gerissen hat. Danach kam eine Debatte auf, oh, das sind doch eigentlich Hochrisikojobs. Da müsste man permanent gucken, ob nicht irgendjemand depressiv ist und ob er nicht vielleicht suizidgefährdet ist. Und das war die Idee, lass uns das doch mit einer permanenten Spracherkennung machen. Also man versucht aus dem, wie jemand spricht und wie er normalerweise spricht, versucht man aus den Abweichungen herauszufinden, was seine Stimmung sein könnte. Und das waren also Vorschläge, wie man sowas wie permanent überwachen sollte. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, ist jetzt vielleicht für dieses Interview zu weitführend, aber nur kurz angerissen, die Firma Randstad zum Beispiel macht keine Jobinterviews mehr, sondern die lassen einen einfach 15 Minuten lang sprechen. Und zwar über Urlaub oder über die Geschehnisse vom letzten Wochenende. Und daraus versuchen sie zu erkennen, was der Mensch für Eigenschaften hat. Also sie vergleichen das mit anderen Leuten, die ähnliche Spracheigenschaften hatten, Wortschatz, Wortmelodie und so weiter und so fort. Und denken, naja gut, vielleicht ist jemand, der diese oder jene Spracheigenschaften hat, dem können wir vielleicht auch folgende bekannte Charaktereigenschaften zuordnen. Zum Beispiel Interesse, Aufgewecktheit, Intelligenz, all das versucht man einfach an Sprachmustern festzumachen und es wird nur über Vergleichbarkeitsanalyse wird dann irgendeine Aussage getroffen. Also das ist hoch umstritten und überhaupt nicht wissenschaftlich belegt, aber es zieht mehr und mehr in unsere Praxis ein. Und selbst wenn wir sagen, wir haben keinen Bock auf so einen Amazon-Mitbewohner, und da würde ich übrigens dringend zu raten, also alle WGs oder sonst was sollten sich Gedanken machen, ob sie Bock haben auf künstliche Mitbewohner. Selbst wenn wir uns dem verweigern, werden wir in Autos, in Sprachen, in Straßenbahnen sowas mehr und mehr mit diesen Assistenten zu tun haben.
Ja, Geheimdienste nutzen ja auch Sprachbanken. Also was können die zum Beispiel machen, wenn sie jetzt irgendwelche Telefon abhören und dann irgendwie irgendwelche Gespräche mitschneiden? Können sie das dann Personen zuordnen und wie wird dann darauf eventuell reagiert?
Ja genau, wir haben tatsächlich aus verschiedenen, unter anderem schon aus den Snowden-Veröffentlichungen von 2013, haben wir Erkenntnisse, wie zum Beispiel die Kill-Drohnen arbeiten. Also was hat NSA, GCHQ, unter anderem übrigens in Mithilfe vom BND, das hat sich ja herausgestellt, dass schon im Jahr 2010 der BND Handydaten weitergeliefert hat an die US-Amerikaner und die wurden dann benutzt. Also was gemacht wird ist, es gibt sozusagen so eine Art Blacklist, eine Datenbank von Handynummern, die irgendwie vielleicht Terroristen vermeintlich zugeordnet werden können. Und was dann passiert ist folgendes, wenn durch einen Anruf auftaucht, also wenn irgendeins dieser Handys ins Netz geht, also angerufen wird oder selber anruft, dann macht man kurz eine Stimmanalyse. Und wenn diese da sozusagen gesprochene Stimme in einigen Grundparametern übereinstimmt mit einer in der Datenbank abgespeicherten Stimme, von der man glaubt, das könnte ein Terrorverdächtiger sein, dann wird dieses Handy tatsächlich zur Drohnenortung freigegeben, und zwar für die nächsten 24 Stunden. Obwohl man weiß, dass Handys in der Regel, um sich genau davor zu schützen, vor Drohnenangriffen weitergereicht werden. Es kommt also zu einer hohen Anzahl von Falschtötungen. Nicht, dass ich die richtig töten gutheißen würde. Im Gegenteil, klar. Aber zum Beispiel für so eine existenzielle Geschichte wie Drohneneinsätze, Killdrohneneinsätze, da wird Spracherkennung auch benutzt. Also wir haben einen Haufen Anwendungen Und natürlich benutzen auch andere Geheimdienste das, um irgendwie zuzuordnen, okay, ich habe hier einen Anschluss, weiß aber nicht, wer gerade dran ist, wenn das zum Beispiel eine WG ist mit 15 Mitbewohnerinnen. Und dann findet die Sprachanalyse findet natürlich statt, um zu gucken, okay, wer ist dran? Wem kann ich das jetzt zuordnen? Wer sitzt vielleicht gleichzeitig am Rechner, macht diese und jene Internetaktivität? Versuche ich auch einer Person zuzuordnen. Also wir haben Akten von verschiedenen Verfassungsschutzuntersuchungen, die dann später offengelegt wurden, wo sowas wie eine Dauerobservation einer Groß-WG oder sowas versucht wurde, mit Spracherkennung und Videoanalyse vom Eingang mitzukriegen, wer ist gerade zu Hause, wer könnte für diese oder jene Aktivität verantwortlich sein.
Das war jetzt Lars von Capulcio. Capulcio hat unter anderem ein Buch jetzt herausgebracht, das heißt Disrupt, Widerstand gegen den technologischen Angriff, erschienen im Unrast Verlag. Vielleicht kannst du noch 2, 3 Sätze zu eurer Gruppe Capulcio sagen und eure Webseite.
Ja, okay, genau. Also gestartet sind wir damals 2013 mal mit sehr, sehr viel digitaler Selbstverteidigung und haben aber dann festgestellt, eigentlich brauchen wir auch mehr Debatte und wir müssen in diesen nicht nur Überwachungs-, sondern auch in diesen Manipulations- und Lenkungsdiskurs stärker eingreifen. Also haben wir angefangen, auch ein bisschen zu schreiben, nicht mehr technisch, sondern stärker gesellschaftskritisch. Und das machen wir seitdem, machen aber die technische Seite auch weiter. Und man kann sich alle unsere Texte und aber auch Anleitungen zum sicheren Umgang mit Rechnern und sowas, kann man sich alles auch runterladen, wenn man jetzt gerade keinen Infoladen um die Ecke hat. Genau, und finden tut ihr das unter der Webseite und die heißt Capulcio, also mit C geschrieben beides mal, capulcio.blackblogs.org und Blackblogs mit G am Ende, Blackblog, okay.
Jo, dann recht herzlichen Dank an Lars von Capulcio.